Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet.
Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 187. bis 189. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 25. bis 27. September 2024. Auch in dieser Woche gilt, ich bin keine Journalistin, ich bin keine Expertin, ich bin einfach nur politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert. Und an dem, was ich da so herausfinde, möchte ich euch gern teilhaben lassen. Und das tue ich heute aus meinem neuen Podcast-Studio. Ich habe mir jetzt in meiner Wohnung so eine kleine Ecke abgeteilt, die mit Akustikschaum ausgekleidet. Und hier stehe ich jetzt und nehme meine neue Folge auf. Ist noch ein bisschen komisch, weil hier ist wirklich praktisch gar kein Hall mehr. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Schreibt mir gerne mal, ob man das hört auf der Aufnahme. Ich hatte vorher schon so eine kleine Kabine, die den Hall so ein bisschen gedämpft hat und den Rest hat dann auf Phonik rausgerechnet. Die musste ich aber jedes Mal auf und wieder abbauen. So für einmal im Monat war das okay, aber jede Woche habe ich da jetzt auch keinen Bock drauf. Da musste jetzt mal eine fest installierte Lösung her und die habe ich jetzt. Ich freue mich sehr. Ich will uns aber gar nicht lange mit Vorgeplänkel aufhalten. Wir haben einen bunten Strauß an Themen. Es war eine sehr intensive Woche mit einer sehr, sehr langen Tagesordnung. Es war aber auch eine wirklich interessante Woche im Bundestag. Auch mit wirklich angenehmen Debatten. Das hat mich sehr gefreut. Also nicht alle, es gab auch Ausfälle, aber die meisten, die ich mir angeguckt habe, waren wirklich schöne, sachliche Debatten. Ein himmelweiter Unterschied zu letzter Woche. Und wirklich quer durch alle Ressorts. Ich habe versucht, auch die Bandbreite ein bisschen rüberzubringen. Und ganz bewusst Themen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammengetragen. Wir springen einfach direkt rein.
Ich sehe dazu keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie.
Wir hatten hier in Folge 34 schon mal über das vierte Bürokratieentlastungsgesetz gesprochen. Das war im Mai, als es in der ersten Lesung war und damals, hatte ich mich vor allem mit der Frage beschäftigt, was das denn eigentlich bringen soll und wie groß diese Entlastung denn wohl tatsächlich sein wird. Da hatte ich so ein paar Fragezeichen. Heute komme ich ein bisschen mehr von der anderen Seite und will noch mal schauen, welche unerwünschten Effekte dieses Gesetz denn möglicherweise haben könnte. Und natürlich müssen wir uns anschauen, was in der Ausschussberatung an dem Gesetz noch geändert wurde. Diese Art Gesetze, also diese langen Artikelgesetze mit vielen kleinen Einzelmaßnahmen, muss man sich nämlich eigentlich immer sehr genau anschauen, denn der Teufel steckt im Detail, wie es so schön heißt. Das ist in der Debatte leider nur selten passiert, das fand ich sehr schade. Die meisten RednerInnen haben doch eher aus einer sehr hohen Vogelperspektive gesprochen und sind teilweise auch mit sehr steilen Thesen reingekommen, wie Johannes Vogel von der FDP.
Das Bürokratieentlastungsgesetz, was wir heute beschließen wollen, wird mit über 60 Einzelmaßnahmen dazu führen, dass 1 Milliarde Bürokratiekosten für die Unternehmen in diesem Land eingespart werden und für die Menschen. Und das ist richtig so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bürokratieabbau, das ist Wirtschaftspolitik, die kein Geld kostet. Das ist ein Konjunkturprogramm zum Nulltarif, weil wir einfach etwas lassen und die Menschen dadurch mehr Freiräume haben.
Über diese Wirtschaftspolitik zum Nulltarif müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal sprechen. Aber vorher, diese 60 Einzelmaßnahmen bestehen im Wesentlichen daraus, in 49 Gesetzen, ja, ich habe das nachgezählt, in 49 verschiedenen Gesetzen die Schriftform, also die Papierform, durch die digitale Textform zu ersetzen. Der Ausschuss hat dann im Rahmen der Beratung nochmal eine gute Handvoll davon gefunden. An wirklich großen Änderungen gibt es aber eigentlich nur noch 3. Einmal, dass die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege, also für Rechnungen und alle Belege, die du für deine Buchhaltung hast, von 10 auf 8 Jahre verkürzt wird, dass eine zentrale Vollmachtsdatenbank für SteuerberaterInnen eingeführt werden soll und in Hotels und anderen Unterkünften müssen deutsche Staatsangehörige bald keine Meldescheine mehr ausfüllen. Das war's. Zumindest soweit ich das beurteilen kann. In der Ausschussberatung sind noch eine ganze Menge Änderungen eingebaut worden. Die konnte ich jetzt nicht vollständig durcharbeiten und auch die Bewertung, ob das Trojaner sind oder nicht, ist hier schwierig, denn das waren echt viele und die Beschlussempfehlung ist erst vorgestern veröffentlicht worden. Deswegen muss ich das aus Mangel an Beweisen als Trojanerfrei bewerten und ich kann auch nicht genau sagen, ob da nicht noch der ein oder andere Pferdefuß versteckt ist. Eine gute Änderung, die aber auf jeden Fall noch dazugekommen ist, wenn man für die Online-Funktion des Personalausweises mal die PIN vergessen hat, dann kann man die bald online zurücksetzen und muss dafür nicht ins Meldeamt fahren. Das ist doch mal ein Fortschritt. Ich bin begeistert. Und was ich sogar noch besser fand, ursprünglich war noch eine Maßnahme geplant, die auch einiges an Kritik auf sich gezogen hat. Die sollte nämlich Luftfahrtunternehmen ermöglichen, Reisepässe digital zu prüfen und dafür auch die Daten aus dem Chip vom elektronischen Reisepass auslesen. Tim Pritlove und Linus Neumann hatten sich damit in Logbuch Netzpolitik 495 schon mal intensiver auseinandergesetzt. Diese Maßnahme ist jetzt aber komplett wieder gestrichen worden. Die kommt erstmal nicht. Lukas Benner von den Grünen erklärt uns auch, warum.
Und ja, wir haben uns auch den Datenschutz angeguckt. Denn der Ursprungsentwurf hat vorgesehen, dass Airlines die Chips in Reisepässen auslesen können. Aber gerade in der heutigen Zeit, gerade in der Zeit mit hybrider Kriegsführung, mit Gefahren von außen, dürfen wir das Risiko nicht eingehen, dass über die Airlines autoritärer Staaten die Daten im schlimmsten Fall da landen. Und deswegen müssen wir uns das nochmal angucken. Deswegen ist es richtig, dass es hier und heute nicht mit drin ist.
Man beachte aber die Wortwahl. Wir müssen uns das nochmal angucken. Deswegen ist es hier und heute nicht dabei. Das habe ich mir notiert. Ich behalte das im Auge. Bei dem ganzen Schriftform durch Textform ersetzen war auch ein Gesetz dabei, das hatten wir hier schon ein paar Mal am Wickel. Das hatte ich auch in der Folge 34 kurz erwähnt. Es geht um die Nachweispflichten in Bezug auf Arbeitsverträge und die Dokumentation von Arbeitsbedingungen. Die waren erst im Juni 2022 eingeführt worden im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie über die transparenten Arbeitsbedingungen. Da auch noch in schriftlicher Form, also auf Papier. Jetzt soll da aber zumindest teilweise eine digitale Übermittlung ermöglicht werden, allerdings mit Einschränkungen. Wir hören einmal Sandra Martens von der SPD.
Die EU-Richtlinie knüpft die Möglichkeit, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht nur schriftlich, also in Papierform, sondern auch in elektronischer Form unterrichtet werden können, an bestimmte Voraussetzungen. Und die legen wir erst jetzt mit dem vierten Bürokratieentlastungsgesetz fest. Die Information an Arbeitnehmerinnen über ihre wesentlichen Arbeitsbedingungen wird künftig auch digital möglich sein, weil es dafür folgende Voraussetzungen zu ihrem Schutz gibt. Das Dokument muss für den Arbeitnehmer zugänglich sein, es muss gespeichert und ausgedruckt werden können und ein Empfangsnachweis muss angefragt werden. Also eine E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur, ja gerne. Eine flüchtige WhatsApp-Nachricht vom Arbeitgeber, auf keinen Fall. Denn unser Rechtssystem kennt die Schriftform als die sicherste Form für viele verschiedene Rechtsgeschäfte und wir dürfen diesen hohen Standard nicht leichtfertig pauschal aufweichen. Befristungen oder Teilzeitverträge müssen deshalb auch künftig in Schriftform verfasst werden. Ebenso Arbeitsverträge in Branchen, die für prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Schwarzarbeit und schlechte Arbeitsbedingungen berühmt-berüchtigt sind.
Das ist auch so ein Ding, das war mir komplett neu. Es gibt tatsächlich in einem Gesetz einen Katalog von Branchen, die, ich sag mal, als anfällig für Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung gelten. Und zwar ist das im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, kurz Schwarzarbg. Und da gibt es den Paragraphen 2a, da werden insgesamt 11 Branchen aufgelistet, für die dann andere Regelungen gelten. Auf diesen Paragraphen bezieht sich jetzt auch das Bürokratieentlastungsgesetz. Das heißt, diese 11 Branchen müssen auch weiterhin den Nachweis der Arbeitsbedingungen in Papierform aushändigen. Das finde ich einfach mal so generell einen interessanten Fakt, denn man stößt ja in verschiedenen Themen immer mal wieder auf das Argument, man könnte irgendwas nicht machen, denn dann würde das ja für alle gelten und man könnte halt einzelne Branchen nicht einfach so aussondern. In begründeten Fällen geht das aber wohl doch. Und jetzt greift eben auch dieser digitale Nachweis von Arbeitsbedingungen beispielsweise nicht für das Baugewerbe, die Gastronomie oder auch für die Fleischwirtschaft. So, jetzt habe ich euch aber genug auf die Folter gespannt. Wir müssen nochmal über die Wirtschaftspolitik zum Nulltarif sprechen, die Herr Vogel hier gerade in den Raum geworfen hat. Er hat natürlich insofern recht, als dass diese ganze Schriftform-Textform-Geschichte nichts kostet und auch der Verzicht auf Meldescheine im Hotelbereich kostet kein Geld. Im Gesetzentwurf finden wir trotzdem im Erfüllungsaufwand, also den Kosten, die das Gesetz erzeugt, einen interessanten Satz und der lautet: Durch die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege wird ein Steuerausfall in einer Größenordnung von 200 Millionen Euro erwartet. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich unter Nulltarif verstehe. Wie dieser Steuerausfall zustande kommt, erklärt uns Günter Krings von der CDU.
Vor allem aber ist Ihnen wohl erst vor wenigen Tagen aufgefallen, dass es schon widersprüchlich ist, wenn einerseits die strafrechtlichen Verjährungsfristen jüngst im Lichte des Cum-Ex-Skandals verlängert wurden, aber jetzt andererseits die Verfolgbarkeit von Steuerstraftaten nun erschwert werden soll. Ich sage aber auch dazu, wir halten es für vertretbar, wenn Sie das nun mit einem partiell späteren Inkrafttreten der Regelung sozusagen in letzter Minute noch zu retten versuchen. Aber andererseits sollten Sie sich auch nicht wundern, wenn jetzt Vereine wie Finanzwende und viele andere vor der Straffreiheit für Steuerbetrüger warnen.
Herr Krings bezieht sich hier auf die Kritik, die vor allem von der Bürgerbewegung Finanzwende vorgebracht wurde. Die haben dazu auch eine Kampagne gestartet und die Regierungsfraktion dazu aufgerufen, genau diesen Part wieder zu streichen. Die neue Geschäftsführerin der Finanzwende und ehemalige Chefermittlerin in Sachen Cum-Ex, Anne Brohr-Hilker, hat dazu auch sehr viele Interviews gegeben und auf die Gefahr hingewiesen, dass durch diese Verkürzung der Aufbewahrungspflicht in großem Stil Belege vernichtet werden könnten, die relevant sind für die Ermittlung von Cum-Ex, aber auch von anderen Formen der Steuerhinterziehung. Im Rahmen der Ausschussberatung gab es da auch eine kleine Änderung, nämlich eine Sonderregelung für alle Unternehmen, die der Aufsicht der BaFin unterliegen. Für die gilt diese Verkürzung der Aufbewahrungsfristen jetzt erst ein Jahr später. In der Begründung hieß es dann, das diene dem Zweck, laufende Cum-Ex-Ermittlungsverfahren nicht zu beeinträchtigen oder zu erschweren. Das ist natürlich ein sehr geringes Entgegenkommen, wenn man bedenkt, dass das erstens nicht nur um laufende Verfahren geht, sondern auch um solche, die noch nicht laufen. Und es geht ja auch nicht nur um Cum-Ex. Es gibt ja noch Cum-Cum, das ist so eine ähnliche Steuerhinterziehungskonstruktion. Und dann gibt es auch noch ganz andere Themen, zum Beispiel sowas wie Umsatzsteuerkarusselle. Das ist ein Thema, darauf bin ich durch das, ich glaube, jetzt schon legendäre Interview mit Anne Brohr-Hilker in Logbuch Netzpolitik 500 gestoßen. Super spannendes Thema, Wenn man sich so grundsätzlich für Wirtschaftskriminalität interessiert. Das sind im Grunde so Kreisgeschäfte mit mehreren Beteiligten in verschiedenen EU-Staaten, über die dann die tatsächlich anfallende Umsatzsteuer verschleiert werden soll, ganz vereinfacht gesagt. Und das alles sind einfach Themen, die sind sehr komplex. Das ist ein Kriminalitätsbereich, wo es sehr, sehr lange dauert, sowas zu ermitteln und wo Sachen wie Verjährungsfristen und Aufbewahrungsfristen einfach eine zentrale Rolle für den Ermittlungserfolg spielen. Und wenn jetzt sogar schon die Bundesregierung hier mit einem Steuerausfall von 200 Millionen Euro pro Jahr rechnet, was wahrscheinlich auch eher vorsichtig geschätzt ist, dann muss man einfach sagen, dass die Regierungsfraktionen hier Steuerhinterziehung einfach schon mit einpreisen. Und das finde ich schwierig. Also einfach zu sagen, ja okay, dann haben wir halt 200 Millionen Euro mehr Steuerhinterziehung und das nehmen wir halt in Kauf for the sake of Bürokratieentlastung, weiß ich nicht. Ich möchte aber noch mal einen anderen Punkt zu bedenken geben und einen Haken über das Wachstumschancengesetz schlagen. Mit dem wurde ja beschlossen, dass ab dem kommenden Jahr schrittweise die E-Rechnung zwischen Unternehmen, also Business to Business, eingeführt werden soll. Damit sind wir innerhalb der EU auch schon wieder so ein bisschen das Schlusslicht. Unsere europäischen Nachbarn sind da schon ein paar Schritte weiter. In Italien ist es zum Beispiel seit 2019 schon so, dass alle Rechnungen nicht nur als E-Rechnung ausgestellt sein müssen, sondern sie müssen auch über eine zentrale staatliche Plattform laufen. Das heißt, Unternehmen schicken die Rechnung nicht direkt an die KundInnen, sondern erstmal an dieses System, SDI nennt sich das. Dort werden sie formal geprüft und erst dann an den Empfänger zugestellt. In Italien gilt das wohl tatsächlich für alle Rechnungen, also egal ob an Privatpersonen, Unternehmen oder Behörden. Ob ich das so gut finde, weiß ich auch nicht. Aber im Business-to-Business-Bereich sehe ich da tatsächlich Potenzial, um genau dieses Problem hier zu lösen. Weil im Grunde könnte man sich dann nämlich die komplette Aufbewahrungspflicht sparen. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, das will ich gar nicht kleinreden. Man baut sich so natürlich eine Datenbank, in der alle wirtschaftlichen Transaktionen des Landes gespeichert sind. Das klingt erstmal nicht nach einer guten Idee. Auf der anderen Seite würde man aber sowas wie Umsatzsteuerkarusselle damit komplett killen können. In Deutschland sind wir davon aber noch sehr, sehr weit entfernt. Ich kann euch aus eigener Erfahrung versprechen, dass allein schon die Einführung der reinen E-Rechnung ab nächstem Jahr schon eine einzige Vollkatastrophe wird. Also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Jahre, um über dieses Dilemma nachzudenken.
Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 32a und 32b sowie Zusatzpunkt 8. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zum Aufbau eines Generationenkapitals für die gesetzliche Rentenversicherung.
Das Thema Rentenreform begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Ich bin jetzt 44 und seit ich denken kann, ist noch jede Bundesregierung angetreten mit der Feststellung, die Finanzierung der Rente funktioniert nicht mehr, wir müssen daran und mit uns kommt jetzt endlich die große Rentenreform. Und es gab ja auch so ein paar größere Reformen. Ich erinnere an die Einführung der Riester-Rente oder auch der Rürup-Rente. Das ist so ein Produkt, das mir mal aufgequatscht wurde, als ich Studentin war, was ich mit 21 halt überhaupt nicht durchblickt habe und was auch überhaupt nicht zu meinen Lebensverhältnissen gepasst hat. Irgendwann war ich dann mal in der Lage, das durchzurechnen und ich hätte irgendwie 110 Jahre alt werden müssen, um besser dazustehen als mit einem Tagesgeldkonto. Ganz tolles Produkt. Also, dass das eine einzige Vollkatastrophe war, haben wir mittlerweile, glaube ich, alle eingesehen. Okay, alle außer Herr Riester und Herr Rürup wahrscheinlich und auch für Herrn Maschmeyer dürfte das ein ganz guter Deal gewesen sein, aber lassen wir das. Jetzt kommt jedenfalls auch diese Bundesregierung und sagt, wir müssen jetzt echt mal was machen. Und dafür hat sie in dieser Woche diesen Gesetzentwurf vorgelegt, der jetzt in die Ausschussberatung überwiesen wurde. Es sollen auch noch weitere Entwürfe zum Thema Rente folgen, zu Betriebsrenten und zur privaten Altersvorsorge. Heute geht es aber erstmal nur um dieses Gesetz zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zum Aufbau eines Generationenkapitals. Das sind genau die zwei Punkte, die hier drin stecken. Und zur Stabilisierung des Rentenniveaus hören wir einmal Dagmar Schmidt von der SPD.
Heute liegt ein zentrales Versprechen aus dem Koalitionsvertrag auf dem Tisch. Wer in seinem Leben lange gearbeitet hat, muss auch im Alter gut abgesichert sein. Und genau deswegen stabilisieren wir das Rentenniveau dauerhaft für die, die heute in Rente sind, genauso wie für die, die in Zukunft in Rente gehen.
Es war zwar bisher auch schon so, dass ein gewisses Rentenniveau, also wie viel Prozent vom letzten Einkommen man als Rente bekommt, dass da ein gewisser Prozentsatz garantiert wird. Das ist die Mindestrente, die gesetzlich festgeschrieben ist. Die war bisher festgeschrieben bis 2025. Jetzt wissen wir auch, warum dieses Gesetz unbedingt fertig werden musste. Und diese Garantie, diese Festschreibung des Rentenniveaus auf 48%, wird jetzt erstmal verlängert bis 2039. Es wird aber auch ein Satz eingefügt, dass dieses Niveau von 48% nicht unterschritten werden soll. Also grundsätzlich ohne irgendeine zeitliche Einschränkung. Und jetzt ist es ja so. Wie viele RentnerInnen in der Zukunft Anspruch auf Rente haben, kann man einigermaßen gut berechnen, weil Menschen ja relativ gleichmäßig älter werden, wie wir wissen. Wenn also das Rentenniveau festgeschrieben ist und auch klar ist, um wie viele Personen es ungefähr geht, dann steht also die Summe, die ausgezahlt werden muss, mehr oder weniger fest. Es steht auch fest, dass sie in der Zukunft deutlich höher ist als heute, weil sehr viel mehr Menschen in Rente sein werden. Und um diese Finanzierung geht es jetzt. Sicher ist, dass die Beiträge zur gesetzlichen Rente in der Zukunft steigen werden. Die Bundesregierung hat im Entwurf auch eine Prognose vorgelegt, wie diese Beitragssteigerung in den nächsten Jahrzehnten aussehen wird, auch mit einer Gegenüberstellung der verschiedenen Optionen. Ich habe euch einen Screenshot dieser Aufstellung mal in die Shownotes getan. Der Beitragssatz liegt momentan noch bei 18,6%. Das wird auch bis inklusive 2027 so bleiben. Ab 2028 soll er auf 20% steigen und dann schrittweise immer weiter, bis er 2045 entweder bei 22,7 oder 22,3 liegt. Und hier kommt jetzt dieses Generationenkapital ins Spiel. Wir hören mal Arbeitsminister Hubertus Heil und Lennart Oehl von der SPD.
Wir legen mit dem Generationenkapital heute Geld vernünftig an, um in den Zeiten, in denen die Demografie für das Rentenversicherungssystem besonders herausfordernd ist, und das ist die zweite Hälfte der 30er Jahre, dafür zu sorgen, dass wir Beitragsanstiege abdämpfen können.
Mit dem Generationenkapital werden wir ab Mitte der 2030er Jahre weltweit 200 Milliarden Euro angelegt haben und aus deren Erträgen und nicht abgeschöpft, sondern aus den Erträgen heraus die gesetzliche Rente stabilisieren. Damit wird der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung niedrig gehalten.
Niedriger wäre hier das korrekte Wort gewesen, Herr Oehl. Dieses Generationenkapital soll dann als dritte Säule der Finanzierung der Rentenversicherung dazukommen. Welches sind die anderen beiden? Die erste Säule sind natürlich die Rentenbeiträge, die eben so vom Gehalt, vom Lohn abgezogen werden. Nicht bei allen, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber bei den allermeisten. Insgesamt sind das so rund 275 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist Säule Nummer eins. Säule Nummer zwei sind schon seit vielen, vielen Jahren die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Diese Zuschüsse an die gesetzliche Rentenversicherung sind die größten Ausgabepositionen im Bundeshaushalt. Wenn man alle Zuschüsse mal zusammenrechnet, kommt man auf über 93 Milliarden und das sind fast 20% des gesamten Bundeshaushalts. Und jetzt sollen als dritte Säule noch die Erträge aus diesem Generationenkapital dazukommen. Allerdings erst ab 2036. Dafür soll nächstes Jahr eine Stiftung gegründet werden, die Stiftung Generationenkapital. Und in dieser Stiftung soll über die nächsten 10 Jahre Geld angespart und angelegt werden, das dann ab 2036 genug Kapitalerträge abwirft, um die eben als dritte Einnahmequelle in die Rentenversicherung einzuzahlen. Also das kommt dazu, das soll nicht den Steuerzuschuss reduzieren und auch für die Beiträge macht das eben nur diesen besagten Unterschied von 0,4 Prozentpunkten aus, den wir aus der Aufstellung der Bundesregierung sehen können. Da ist jetzt natürlich die zentrale Frage, ob das überhaupt so funktionieren kann wie gedacht. Matthias Mittelberg von der CDU hat da so seine Zweifel.
Sie fangen an mit 12 Milliarden, dann wollen Sie irgendwann mal auf 200 kommen. Das Ganze finanzieren Sie durch Schulden. Dass Sie dann 3% mehr Rendite als die Kreditzinsen, die Sie ja bezahlen müssen, erzielen, ist ein reiner Hoffnungswert. Selbst wenn Sie den erreichen, diesen Hoffnungswert erreichen, dann werden Sie im Jahr 2036 10 Milliarden in die Rentenkasse einzahlen können. Die Rentenkasse hat dann aber ein Ausgabevolumen von 600 Milliarden. Das heißt, Sie füllen die Rentenkasse auf mit einem Beitrag von 1,66%. Und da wollen Sie uns hier erzählen, das würde irgendwas stabilisieren. Das ist doch eine Lachnummer.
Okay, da müssen wir jetzt erstmal die Zahlen durchgehen. Diese 10 Milliarden an Kapitalerträgen, die dann in die Rentenversicherung gehen sollen, das steht so im Gesetzentwurf, das ist tatsächlich der Plan. Und die 600 Milliarden findet ihr auch in der besagten Aufstellung in den Shownotes wieder. Das ist ebenfalls die Prognose der Bundesregierung, wie sich das Ausgabevolumen der Rentenversicherung entwickeln wird. Herr Mittelberg haut hier also der Bundesregierung ihre eigenen Zahlen um die Ohren. Das finde ich sehr nett, dann muss ich das nicht machen. Und nur mal für die Größenordnung. In diesem Jahr belaufen sich die Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung voraussichtlich auf 370 Milliarden. Wir stehen hier also vor einem wirklich steilen Anstieg. Und da gucken wir uns doch mal diese Renditeerwartung von diesem Generationenkapital an. Im Gesetzentwurf steht, dass das Geld renditeorientiert und global diversifiziert angelegt werden soll. Das heißt, weltweit gestreut auf viele verschiedene Länder, auf viele verschiedene Unternehmen, auf viele verschiedene Anlageprodukte verteilt. Also auf Aktien, Fonds, Anleihen, Beteiligung, alles möglichst bunt gemischt, sodass das einzelne Wertpapier einen möglichst kleinen Anteil an dem Gesamtpaket ausmacht. Dadurch soll das Risiko reduziert werden, denn selbst wenn ein Unternehmen dann mal pleite geht oder eine bestimmte Anlageform gerade irgendwie im Keller ist, Staatsanleihen zum Beispiel, wenn der Leitzins gerade niedrig ist, dann hat das auf das Gesamtvolumen, auf das gesamte Portfolio eben nicht so große Auswirkungen. Das ist die Idee. Und die Daumenregel für die Renditeerwartung ist da so grob: Wenn ich so ein global diversifiziertes Portfolio habe und das einfach nur liegen lasse, dann komme ich eigentlich nach 15 bis 20 Jahren mit einer Rendite von irgendwas zwischen 5% und 8% raus. Die Zahlen schwanken so ein bisschen, je nachdem, wen du fragst, aber so in der Größenordnung. Das ist so die Daumenregel, weil das eben in der Vergangenheit immer so war. Also quasi seit Beginn der Aufzeichnung, wenn man so möchte. 10 Jahre sind da aber kein besonders langer Zeitraum. Da kann es halt auch mal schlecht laufen und du bist gerade im Minus, wenn die erste Auszahlung ansteht. Weil diese 5% bis 8%, die ich eben erwähnt habe, das sind Durchschnittswerte über einen längeren Zeitraum, eben mindestens 15 bis 20 Jahre. Und wir haben es eben gehört, über die nächsten 10 Jahre sollen 200 Milliarden angespart werden, die dann jedes Jahr 10 Milliarden an Kapitalerträgen abwerfen sollen. Das wäre also eine durchschnittliche Rendite von 5% per annum. Wenn wir jetzt noch sagen, wir nehmen Schulden auf, um die anzulegen, müssen wir die Finanzierungskosten natürlich noch draufschlagen. Der Bund nimmt Schulden auf, indem er Staatsanleihen ausgibt, Bundesanleihen ausgibt. Der Zinssatz für eine 10-jährige Bundesanleihe ist momentan 2,6%. Mit Verwaltungskosten und ein ganz bisschen Tilgung runden wir das jetzt mal auf 3%. Also das ist jetzt echt das Quick-and-Dirty-Beispiel, aber wir runden das jetzt einfach mal auf 3% auf. Wenn wir das auf unsere Rendite draufrechnen, müsste diese Stiftung Generationenkapital also eine durchschnittliche Rendite von 8 pro Jahr abwerfen, damit das rein rechnerisch funktioniert. Ihr dürft da gerne eigene Zahlen einsetzen, wenn ihr möchtet. 8% ist sportlich, aber nicht komplett unrealistisch. Aber ist es schon am oberen Ende von realistisch? Katharina Beck von den Grünen hat mit der Anlagestrategie aber noch mal ein ganz anderes Problem.
Nur was ich mich wirklich ernsthaft frage, ist, warum es nicht selbstverständlich ist, dass, wenn es hier um Generationengerechtigkeit geht, wir dieses Geld auch generationengerecht anlegen. Da geht es um Nachhaltigkeit. So wie es jetzt angelegt ist, ist das einzige Kriterium, wie dieses Geld angelegt werden soll, Rendite. Allerdings, ich meine, auch die Anlegerinnen und Anleger wissen, die sich mit Anlagekriterien beschäftigen, dass man neben Rendite normalerweise auch noch auf Sicherheit zu achten hat und auch noch auf Liquidität. Das ist nämlich das berühmte magische Anlagedreieck, das sich aber im Moment in der Finanzbranche insofern zu einem Viereck weiterentwickelt, dass dort noch das Kriterium der Nachhaltigkeit enthalten ist. Und gerade wenn wir uns fragen, was das bedeutet, nämlich dass wir eigentlich dieses Geld bis zu einem gewissen Umfang auch in Öl und Gas, was wir in Deutschland gar nicht haben, was gerade in Russland vorhanden ist, wo es in Katar vorhanden ist, in anderen Ländern, von denen wir uns jetzt nicht noch mal neu abhängig machen sollten, dann sollten wir uns doch fragen, ob es nicht wirklich viele Gründe dafür gibt, dieses Kriterium der Nachhaltigkeit, ähnlich wie es schon 70% der Anlegerinnen und Anleger in privaten Kapitalmärkten tun, als Staat auch zu machen.
Frau Beck hat hier auch recht. Im Gesetz selber steht erstmal nur drin, dass, wie gesagt, renditeorientiert und global diversifiziert angelegt werden soll. Es soll aber noch eine konkrete Anlagerichtlinie geben, die vom Finanzministerium und vom Arbeitsministerium zusammen ausgearbeitet wird. Die wird dann auch im Bundesanzeiger veröffentlicht, die ist dann also einsehbar. Und in der Gesetzesbegründung steht auch drin, dass in dieser Anlagerichtlinie auch ESG, also Nachhaltigkeitskriterien, berücksichtigt werden sollen. Eindeutiger wäre es aber natürlich, wenn das auch im Gesetzestext schon drinstehen würde. Diese Anlagerichtlinie ist für mich auch der wichtigste Punkt an der ganzen Geschichte. Denn sowohl was die Renditeerwartung als auch das Thema Nachhaltigkeit angeht, steht und fällt hier einfach alles mit dieser Anlagestrategie. Also um das ganze Konstrukt einigermaßen beurteilen zu können, muss ich wissen, worin tatsächlich investiert wird. Transparenz der Anlagestrategie und des Portfolios ist hier wirklich der Knackpunkt. Ich bin aber auch vorsichtig optimistisch, dass wir das bekommen werden. Geplant ist, zumindest vorerst, die Verwaltung, also das Portfolio-Management, dem Kenfo zu übertragen. Der Kenfo ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung und ist auch eine öffentliche Stiftung, sehr ähnlich zu dem, was hier mit der Stiftung Generationenkapital geplant ist. Was es mit dem Kenfo genau auf sich hat, führt jetzt hier viel zu weit. Ich verlinke euch den Wikipedia-Artikel. Der funktioniert aber so ähnlich. Die Gesetzesgrundlage ist auch in weiten Teilen identisch zu der vom Generationenkapital. Und beim Kenfo ist es halt so, dass ich mir die Aufstellung der genauen Investments einfach auf der Webseite runterladen kann. Das gibt's da als Excel, da kann man reingucken und dann kann man sich halt eine Meinung bilden, wie man das denn findet, dass zum Beispiel 137 Millionen in Microsoft-Aktien investiert sind oder 380.000 in Domino's Pizza. Das kann man dann irgendwie finden. So, und sowas brauche ich dann auch von der Stiftung Generationenkapital. Und da, wie gesagt, die Gesetzesgrundlage sehr, sehr ähnlich ist, kann es halt gut sein, dass ich das auch kriegen werde. Vorausgesetzt natürlich, das Gesetz bleibt auch ungefähr so, wie es jetzt in erster Lesung beraten wurde. Wenn man aber Johannes Vogel so zuhört, dann gibt das wohl noch Diskussionen im Ausschuss.
Der Arbeitsminister legt uns hier einen Vorschlag vor, der enorme Steigerungen der Rentenbeiträge gesetzlich festschreiben würde. Ich bin überzeugt, Stabilisierung der Rente kann nicht bedeuten, wir erhöhen einfach die Beiträge für die arbeitende Mitte und für die Jungen immer weiter. Deshalb sage ich als selbstbewusster Abgeordneter, dieses Gesetz ist noch nicht fertig. Da müssen wir alle gemeinsam ehrlich und gründlich noch mal ran. Und das ist auch genau, wofür der parlamentarische Prozess da ist. Denn wir sind der Gesetzgeber, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ja, wir warten mal ab, ob das in diesem Jahr noch was wird. Insgesamt möchte ich die Abgeordneten aber noch kurz loben. Das war wirklich eine sehr schöne Debatte. Das war ein guter, sachlicher Austausch von Argumenten. Es war auch inhaltlich viel mehr drin, als ich das jetzt hier umreißen konnte. Das hat mir wirklich gut gefallen. Genau so stelle ich mir Bundestagsdebatten vor. Gerne mehr davon.
Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 38a und 38b sowie Zusatzpunkt 10. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes.
In der letzten Debatte am Freitag ging es in erster Lesung um eine Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes. Ihr merkt schon, wir machen heute nur die ganz dicken Bretter. Klimaschutzminister Robert Habeck hat das Gesetz dem Bundestag vorgestellt und hatte gleich zu Anfang eine schöne Anekdote für uns.
Anders als in anderen europäischen Ländern ist die Debatte über CO2-Abscheidung und Speicherung in Deutschland ganz lange schiefgegangen. Und das hat einen Grund, den ich damals live erlebt habe. Es war in den Nullerjahren und ich war frisch gewählter Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, als Folgendes passierte. Auf einmal standen Männer in Anzügen auf den Koppeln der Bauern mit großen Rohren und Vermessungsrohren. Und als die Bauern rausgegangen sind und fragten, was machst du auf meinem Grundstück, haben die gesagt, gute Nachricht für euch, wir bauen euch hier eine CO2-Speicherverpressanlage. Diese sollte CO2 aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Kohlekraftwerk Datteln, über 750 Kilometer nach Schleswig-Holstein bringen. Und die Bauern haben sie von der Koppel gejagt, im Grunde.
Ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie so ein nordfriesischer Bauer mit einer Forke bewaffnet so zwei Business-Kasper vom Hof jagt. Ich wäre so gern dabei gewesen. Nichtsdestotrotz legt Robert Habeck uns hier aber ein Gesetz vor, das die Verpressung von CO2 unter dem Meeresboden erlauben soll. Ich denke, ich muss hier mehrere Dinge erklären. Es geht hier um den Prozess des Carbon Capture and Storage, kurz CCS, auf Deutsch CO2-Abscheidung und Speicherung. Das funktioniert ungefähr so. CO2 wird aus der Luft oder aus den Abgasen von Industrieanlagen entzogen, also abgespalten, aufbereitet, zusammengepresst und dann irgendwo hingebracht in eine Region, die sich geologisch dafür eignet, dass man das unterirdisch in den Boden verpresst. Da eignen sich verschiedene Böden für. Eine der Grundvoraussetzungen ist wohl, dass der Boden quasi so Poren hat, in die man dieses komprimierte CO2 dann reinpressen kann. Diese grobe Idee reicht uns erstmal. Das ist jetzt keine super neue Technologie. In Norwegen wird das schon seit einer ganzen Weile eingesetzt im Rahmen der Gasförderung. Das Gas, das in Norwegen vorkommt, hat wohl zu viel CO2, um es als Erdgas einfach so zu verwenden. Also wird da ein Teil des CO2 abgeschieden und vor der Küste im Meeresboden verpresst. Das wird auch schon seit 1996 gemacht und hatte bisher wohl keine negativen Umweltauswirkungen, schreibt jedenfalls der Spiegel vom 29. Juni. Es gab in Deutschland auch schon mal Forschungsprojekte dazu von 2012 bis 2016. Die kommerzielle Einlagerung ist aber verboten. Das soll sich jetzt ändern, zumindest im Offshore-Bereich, genauer gesagt in den Gesteinsschichten des Festlandsockels und der ausschließlichen Wirtschaftszone. Die ausschließliche Wirtschaftszone ist so ein Bereich außerhalb der 12-Meilen-Zone auf dem Meer. Allerdings noch der Teil des Meeres, über den Deutschland irgendwie verfügen kann. Lange Geschichte, nicht so wichtig. Die Speicherung an Land wird erstmal weiterhin ausgeschlossen. Es wird aber den Bundesländern ermöglicht, dass sie für ihr eigenes Gebiet die Speicherung ebenfalls zulassen können. Dabei werden sowohl Forschungsprojekte als auch die dauerhafte Speicherung zu kommerziellen Zwecken zugelassen. Dafür werden dann Voraussetzungen und Zulassungsverfahren eingeführt. Außerdem werden auch Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Bau von Kohlendioxidleitungen, also Pipelines zum Transport, eingeführt, denn irgendwie muss das Zeug ja auch zur Küste hinkommen. In den Shownotes findet ihr ein YouTube-Video, das sehr ausführlich die rechtlichen Grundlagen für diese gesamte CO2-Speicherung erläutert. Das fand ich wirklich hilfreich, plant aber ein bisschen Zeit ein. So, und warum und wieso und weshalb das jetzt eigentlich alles passieren soll oder passieren muss, das erklärt uns nochmal Robert Habeck.
Heute, viele Jahre später, stellt sich die Debatte anders dar. Aus vier verschiedenen Gründen. Deutschland steigt aus der Kohle aus. Entsprechend liegt der Gesetzentwurf auch keine Abscheidung für CO2 aus Kohlekraftwerken vor, weil wir dafür die Alternativen, die damals hochgehalten wurden, aufbauen bzw. aufgebaut haben. Zweitens, für andere industrielle Bereiche gibt es keine Alternativen. Die sogenannten hard-to-abate, also schwer zu dekarbonisierenden Sektoren, sind bisher nicht möglich, klimaneutral zu machen, vor allem die Zementwirtschaft. Es gibt also keine andere Alternative. Drittens, die Technik ist erprobt und sie ist reif und sie ist sicher. Und viertens, die Zeit ist abgelaufen. Wir haben keine weiteren 15 oder 20 Jahre Zeit zu überlegen, ob uns nicht doch noch was Besseres einfällt. Die globale Erderwärmung grassiert und wir müssen jetzt die Technik nehmen, die verfügbar ist, und es ist eine sichere Technik.
Das ist natürlich erstmal eine ernüchternde Erkenntnis, dieses uns läuft halt die Zeit davon, wir müssen das jetzt machen. Das deckt sich aber tatsächlich mit der Einschätzung des IPCC, also des Weltklimarats. Der spricht in seinem letzten Bericht davon, dass bis zum Ende des Jahrhunderts sowas um die 700 Milliarden Tonnen CO2 eingelagert werden müssen, damit wir die vereinbarten Klimaziele irgendwie noch erreichen können. Und die Internationale Energieagentur schreibt, dass weltweit ab 2030 jedes Jahr so um die 1,2 Milliarden Tonnen CO2 eingelagert werden müssen, damit die Klimaziele zur Mitte des Jahrhunderts noch erreichbar sind. Aber nur damit das wirklich klar ist, beide Organisationen schreiben halt nicht, das ist eine total coole Technik, das müssen wir unbedingt machen, sondern eher im Sinne von, naja, wir sind halt spät dran und wenn wir noch irgendwas reißen wollen, dann haben wir leider keine andere Wahl mehr. Die Nordsee ist da besonders im Fokus, weil die sich geologisch wohl besonders gut dafür eignet. Die Niederlande sind da auch schon fleißig am Forschen. Laut dem eben schon zitierten Spiegelartikel sollen unterhalb der Nordsee bis zu 160 Milliarden Tonnen CO2 eingelagert werden können. So, das waren jetzt erstmal wieder ziemlich viele Zahlen, aber das ist so der Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Darüber herrscht auch große Einigkeit. Die Union teilt diese Einschätzung auch so grundsätzlich. Der Gesetzentwurf geht ihnen aber nicht weit genug.
Das, was Sie seitens der Ampel heute vorlegen, das ist ein erster Schritt. Und ich frage mich, warum bleiben Sie denn bei diesem ersten Schritt stehen? Wir müssen doch jetzt auch gleich den zweiten Schritt mitgehen. Und das heißt, es muss ermöglicht werden, dass CO2 exportiert wird in andere Länder. Denken wir beispielsweise an Norwegen. Und deswegen haben wir hier einen Gesetzesentwurf eingebracht und vorgelegt, um dieses internationale Protokoll zu ratifizieren, um genau dies zu ermöglichen.
Der Gesetzentwurf heißt dann auch sehr treffend CO2-Exportermöglichungsgesetz. Ist auch immer schön, wenn man sofort weiß, worum es geht. Das schlägt auch genau das vor, was er sagt. Es geht darum, sich einem internationalen Protokoll anzuschließen, das eben die Einlagerung von CO2 im Meeresboden auch im Rahmen internationaler Verträge ermöglicht. Das ist keine neue Forderung der CDU, das wollen die schon seit zig Jahren. Damit sind sie aber in der letzten Legislaturperiode immer an der SPD gescheitert. Ich war kurz ein bisschen irritiert, dass außer Robert Habeck niemand von den Grünen zu dem Thema gesprochen hat. Ich könnte mir aber vorstellen, das ist jetzt so eine Vermutung, dass die Grünen ihre Redezeit an Stefan Seidler abgegeben haben vom SSW, vom Südschleswigischen Wählerverband, weil der als fraktionsloser Abgeordneter sonst eigentlich nicht so eine lange Redezeit hätte. Diesmal konnte Stefan Seidler aber sprechen und er war wohl auch dabei damals in Schleswig-Holstein.
Ja, lieber Robert Habeck, die Leute bei uns an der Westküste, die haben weiterhin erheblichen Widerstand gegen die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid und der SSW auch. Und auch ich habe grundlegende Skepsis gegen CCS oder was CCS betrifft. Mit dem Gesetzentwurf sollen erhebliche Eingriffe in die Umwelt unserer Meere ermöglicht werden. Und wohlgemerkt in ein Ökosystem, das schon heute unter einem enormen Nutzungsdruck steht. Aus meiner Sicht können solch massive Eingriffe nur dann gerechtfertigt sein, wenn wir ungewollte Folgen für unsere Natur ausschließen können. Und eben diese Sicherheit fehlt uns aus meiner Sicht bei CCS.
Die Vorbehalte gegen CCS sind insgesamt wirklich groß. Die Bedenken gehen da in verschiedene Richtungen. Manche, wie auch Herr Seidler, fürchten vor allem die Umweltbelastung, die Auswirkungen auf das Meer, vor allem auch zum Beispiel auf den Naturpark Wattenmeer natürlich. Andere legen den Fokus eher auf das Leitungssystem an Land, das ja auch gebaut werden muss, wofür es auch, glaube ich, noch keine konkreten Pläne gibt. Und wieder andere, wie zum Beispiel Greenpeace oder German Watch, kommen eher aus der Richtung und sagen, da fließen jetzt Ressourcen und Zeit und Geld und Hirnschmalz rein, die wir eigentlich für richtigen Klimaschutz bräuchten. Die Befürchtung ist da halt, dass das jetzt so eine Alibi-Veranstaltung wird, dass man sagt, ja hier, guck mal, wir machen doch CSS, dann brauchen wir ja nicht so harte Klimaschutzmaßnahmen, weil wir können das dann ja einfach einlagern. Also können wir eigentlich so weitermachen wie immer. Dass das nicht funktionieren kann, zeigen, glaube ich, auch die Zahlen von eben. Denn auch 160 Milliarden Tonnen unter der Nordsee sind irgendwann voll. Das ist halt auch nicht endlos, das ist eine Übergangslösung. Ich finde das alles wirklich ein schwieriges Thema. Ich bin auch immer noch hin und her gerissen, was ich davon halten soll. Und ich bleibe nochmal bei den Daten der Energieagentur. 1,2 Milliarden Tonnen müssen weltweit eingelagert werden. Im Moment haben wir eine Kapazität für 4% davon. Also dafür haben wir schon Anlagen stehen, die funktionieren. Die EU hat im Februar eine Strategie beschlossen, nach der bis 2030 Anlagen für 50 Millionen Tonnen in der EU gebaut werden sollen. Das wären nochmal 4%, dann wären wir bei 8. Also die Aufgabe ist einfach riesig, was da an Ressourcen reinfließen muss. Und mal ganz intuitiv, mal weg von den Zahlen, ganz aus dem Bauch raus. Milliarden von Tonnen CO2 unter die Nordsee zu pumpen, klingt auch einfach nach einer totalen Scheißidee. Ich kann mir nicht helfen. Ich werde mir auf jeden Fall die Anhörung zu dem Gesetz anschauen. Da erhoffe ich mir noch ein bisschen Erkenntnisgewinn.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Tierschutzgesetzes.
Um das Tierschutzgesetz ging es am Donnerstag in erster Lesung und das ist tatsächlich die größte Reform dieses Gesetzes seit 10 Jahren. Ihr findet im Bundestagszusammenfasser auch eine sehr, sehr, sehr lange Liste von Stellungnahmen aus der Verbändebeteiligung zu dem Referentenentwurf. Ich muss mich aber mal kurz aufregen. Ich hatte mehrere Probleme mit diesen Stellungnahmen. Das erste Problem war, es waren mehr als 150. Das ist schon mal eine Herausforderung. Das zweite Problem war, das Bundesministerium für Landwirtschaft hat diese 150 Stellungnahmen genommen und hat die in 3 PDFs zusammengekippt, die ich dann natürlich erstmal wieder auseinanderpflücken musste, damit ich damit vernünftig arbeiten kann. Sie wollten wahrscheinlich sogar auch nur eine einzige PDF draus machen, da hat dann aber wahrscheinlich ihr PDF-Tool aufgegeben und gesagt, nee, das wird ja viel zu groß. Das hätte man als Hinweis nehmen können, dass es sich hierbei um eine dumme Idee handelt. Aber nein, wir ziehen das jetzt durch. Katastrophe. Ich glaube, der Grund dafür, dass es so viele gab, war wahrscheinlich der, dass auch sehr, sehr viele Interessengruppen unaufgefordert eine Stellungnahme eingereicht haben. Und als ich mir die Pressekonferenz von Cem Özdemir dazu angeguckt habe, gab es auch mehrere Momente, wo ich dachte, oha, das gibt Ärger. Wir hören mal rein.
Was machen wir alles? Wir schützen Tiere beispielsweise vor den Folgen der Qualzucht. Wir dämmen kriminelle Geschäfte mit Tierleid im Onlinehandel ein. Wir packen das Thema Wildtiere in reisenden Zirkussen an. Wir führen verpflichtende Videoüberwachungen in Schlachthöfen ein. Wir beenden die schmerzhafte Enthornung von Kälbern ohne Betäubung. Wir verbieten die Anbindehaltung von Tieren grundsätzlich. Gleichzeitig geben wir aber kleinen Höfen in der bäuerlichen Landwirtschaft durch die Kombihaltung mit Weidegang eine Entwicklungsmöglichkeit. Wir beenden das routinemäßig durchgeführte Kürzen von Schwänzen bei Lämmern und Ferkeln. Und schließlich, wir verschärfen die Strafen für Tierquäler.
Da steckt jetzt wirklich eine ganze Menge drin. Der Grund dafür, dass ich jetzt übrigens die Pressekonferenz einspiele, ist der, dass die Debatte im Bundestag leider doch wieder so ein rhetorischer Totalausfall war. Die bestand im Wesentlichen aus Textbausteinen, wirklich an den Haaren herbeigezogenen Beispielen und dem Satz, seit 20 Jahren steht der Tierschutz im Grundgesetz. Damit fing gefühlt jede dritte Rede an. Das war also nicht so ergiebig, aber damit müssen wir jetzt irgendwie arbeiten. Wir fangen mal vorne an. Ich gehe jetzt nicht alle Punkte durch, die eben genannt wurden, aber auf ein paar möchte ich kurz eingehen. Interessant fand ich die Nachschärfung beim Thema Qualzucht. Das ist einfach ein Thema, das mir auch am Herzen liegt. Qualzucht in dem Sinne ist schon länger verboten. Das ist erstmal keine Neuigkeit. Also es ist verboten, Tiere in eine Richtung zu züchten, in der sie von Geburt an oder im Laufe ihres Lebens mit hoher Wahrscheinlichkeit unter Schmerzen oder Beeinträchtigungen leben werden. Wir denken da zum Beispiel an Boxer oder andere Hunderassen, die eine zu kurze Schnauze haben, um wirklich normal atmen zu können, die einfach dann ihr Leben lang Atemprobleme haben. Wir denken zum Beispiel auch an Katzen, die mit verkürzten Gliedmaßen, also künstlich klein gezüchtet werden, sodass die Beine zu kurz sind für den Rest des Körpers, was dann einfach lebenslange Probleme mit dem restlichen Skelette mit dem Bewegungsapparat zur Folge hat. Da gibt es noch eine ganze Menge andere Symptome. Und in diese Richtung zu züchten, ist schon länger verboten. Was hier jetzt passiert ist aber, dass das nochmal konkretisiert wird und dass konkrete Symptome und Beeinträchtigungen in das Gesetz mit aufgenommen werden und dass auch das Ausstellen solcher Tiere verboten wird. Also bei einer Hundeausstellung, bei einer Katzenausstellung oder sowas ähnlichem. Cem Özdemir weist auch ausdrücklich darauf hin, dass es nicht darum geht, komplette Rassen zu verbieten. Das steht auch nicht im Entwurf, sondern es geht um einzelne Tiere, einzelne Exemplare, die diese Symptome haben. Die dürfen nicht mehr für die Zucht eingesetzt werden und die dürfen auch nicht mehr ausgestellt werden. Es hatte aber wohl eine größere Kampagne von einschlägig für sowas bekannten Medien gegeben. Wenn ich zum Beispiel auf YouTube nach Tierschutzgesetz 2024 suche, dann ist da zumindest bei mir einer der Top-Treffer ein Video der Welt mit dem Titel Dackel bald verboten? Fragezeichen. Was natürlich totaler Quatsch ist und was nie jemand gefordert hat. Trotzdem hat diese Kampagne gewisse Spuren in der Bundestagsdebatte hinterlassen.
Das heißt nicht, dass wir Rassen verbieten, keine Sorge, der Dackel darf bleiben, sondern wir stärken die Zucht gesunder Tiere.
Wir wollen keine Dackel verbieten, nein, sondern Überzüchtungen, die den Tieren ernsthaft Schaden zufügen. Endlich einen Riegel vorschieben.
Also nochmal zum Mitschreiben, der Dackel ist sicher. Wenn du den Dackel allerdings online verkaufen möchtest, Entschuldigung, Überleitung aus der Hölle. Wenn man online ein Tier verkaufen möchte, dann soll man sich zukünftig beim Betreiber der Verkaufsplattform mit Name und Anschrift identifizieren müssen. Anbieter von Online-Plattformen, auf denen Heimtiere oder Tiere im Allgemeinen verkauft werden können, müssen dann im Umkehrschluss auch durch geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass sie erstens diese Daten auch wirklich abfragen und auch überprüfen und wirklich sicherstellen können, dass Name und Anschrift auch tatsächlich zu der Person gehören. Hier soll also der anonyme Online-Verkauf von Tieren, konkret von lebenden Wirbeltieren, so heißt es im Gesetz, der soll vollständig ausgeschlossen werden. Es soll auf jeden Fall zurückverfolgbar sein, wo ein Tier herkommt und wer der Verkäufer bzw. Züchter ist. Außerdem wird auch hier in diesem Bereich nochmal aufgenommen, dass auch das Anbieten von Tieren, die diese Qualzuchtsymptome aufweisen, verboten ist. Das ist ein wirklich heikles Thema, bei dem die Meinungen auch sehr stark auseinandergehen. Das hängt auch damit zusammen, dass es keinen so richtig breiten wissenschaftlichen Konsens darüber gibt, was eigentlich Qualzucht ist und was nicht. Weil es auch einfach super schwierig zu messen ist, so leidet ein Tier jetzt darunter oder nicht. Du kannst es ja nicht fragen. Also das ist einfach sehr, sehr schwierig zu untersuchen. Und da gibt's dann halt die Fraktion lieber auf Nummer sicher und die Definition lieber zu eng fassen als zu weit. Und dann gibt's die andere Fraktion, die sagt, ja, es ist ja wissenschaftlich überhaupt nicht belegt, dass das Tier tatsächlich leidet. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns jetzt hier. Das gilt auch für den nächsten Punkt, den die parlamentarische Staatssekretärin Ophelia Nick uns noch einmal ausführt.
Und wir packen auch das Thema Wildtiere an. Bestimmte Tiere wildlebender Arten wie Elefanten oder Giraffen dürfen nur noch unter bestimmten Bedingungen in reisenden Zirkussen gehalten oder zur Schau gestellt werden.
Genauer gesagt gilt das für Elefanten, Flusspferde, Giraffen, Großbären, Großkatzen, Nashörner, Primaten und Robben. Diese Tiere dürfen zukünftig nicht mehr an wechselnden Orten gehalten oder zur Schau gestellt werden. Also Zoos und fest installierte Zirkusse ja, Wanderzirkus nein. Die Zirkusse müssen allerdings. Ist Zirkusse der Plural von Zirkus? Egal. Die müssen jedenfalls ihre vorhandenen Tiere nicht verkaufen oder sonst wie loswerden, sondern dürfen die bis zu ihrem natürlichen Lebensende weiter halten. Es dürfen aber keine neuen dazukommen. Dann haben wir noch, wir haben es vorhin gehört, die Pflicht zur Videoüberwachung in Schlachthöfen, das teilweise Verbot der Anbindehaltung und das Verbot bestimmter nicht kurativer Eingriffe. Das sind so Sachen wie das Enthornen von Kälbern, also dass die Hörner nicht wachsen können, oder das Kopieren von Schwänzen bei Ferkeln und Lämmern. Insgesamt also wirklich eine große Reform und mal unabhängig davon, was man jetzt von den Maßnahmen im Einzelnen hält. Ich bewundere die Bereitschaft des Landwirtschaftsministeriums, sich hier wirklich mit mehreren Branchen gleichzeitig anzulegen. Das muss man schon wollen. Und ich finde es wirklich schade, dass das in der Debatte nicht breiter diskutiert wurde. Die einzigen Maßnahmen, die wirklich konkreter diskutiert wurden, waren die nicht kurativen Eingriffe und die Anbindehaltung. Und da kamen dann so Beispiele wie dieses.
Gerade wenn es um die Milchviehhaltung geht, haben wir gerade in Süddeutschland noch die Form der Anbindehaltung, haben wir die Form der Kombihaltung. Jetzt ist es allerdings so, wenn Sie den Bauern vorschreiben, innerhalb von 10 Jahren müsst ihr aufhören, dann ist vielleicht der eine oder andere Betrieb dabei, der in 3, 4, 5 Jahren sowieso aufhört. Aber was macht die Landwirtsfamilie, die noch 15 Jahre melken will? Die muss dann wahrscheinlich auch in 10 Jahren aufhören. Und was macht sie in den letzten 5 Jahren, bis sie ihren Rentenanspruch, bis sie ihr Altersgeld bekommen? Sie stoßen diese Bauernfamilien in Existenznöte, meine Damen und Herren.
Also es waren wirklich ganz oft diese total konstruierten Einzelfallbeispiele, die dann am Ende immer total eskaliert sind. Dabei hätte es bestimmt so viele Punkte gegeben, über die man hätte sprechen können und die auch am Gesetz zu kritisieren sind, und zwar auch faktenbasierend oder ohne so einen Quatsch wie, ja, sollen die Kühe dann auf den Dorfplatz treiben? Aber okay. Ich nehme das erstmal so hin. Vielleicht bekommen wir nochmal die Gelegenheit, uns damit auseinanderzusetzen, wenn es in die Abstimmung geht, und dann versuche ich auch selber nochmal konkretere Kritikpunkte herauszusuchen. Alles musst du hier selber machen.
Und wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 4 der ersten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit.
Dieses Gesetz habe ich mir jetzt nicht ganz so intensiv angeguckt und auch nicht so viel ergänzend recherchiert. Ich möchte euch aber trotzdem einen kurzen Abriss der Debatte geben. Denn aus dem Bundesgesundheitsministerium sind gerade eine ganze Reihe an Gesetzentwürfen in verschiedenen Stadien des Prozesses. Einige sind schon in der Ausschussberatung, ein paar sind gerade erst vom Kabinett beschlossen worden, die kommen dann demnächst. Und insgesamt ergibt das, naja, jetzt nicht explizit ein Paket, also die sind nicht direkt als Paket gedacht, aber sie fügen sich dann doch irgendwie zusammen zu einer relativ großen Gesundheitsreform. Jedenfalls sollten sie das idealerweise tun, und das ist auch genau das, was ich mir in den zukünftigen Folgen dann gerne angucken möchte, ob denn diese ganzen einzelnen Gesetze am Ende wirklich zusammenpassen und ob die alle wirklich zu demselben Puzzle gehören. Und deswegen heute als kurzer Einstieg schon mal das Gesetz zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit. Mal wieder ein großer Titel. Kern dieses Gesetzes ist die Gründung eines neuen Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin, kurz BIPAM. Dieses Institut soll schon zum 1. Januar 2025 gegründet werden. Wir gucken kurz auf den Kalender und stellen fest, das könnte eng werden. Wenn es dann aber gegründet ist, soll es seinen Hauptsitz in Köln haben. Und die Aufgaben sind dann unter anderem die Beobachtung und Bewertung von gesundheitsrelevanten Faktoren, Monitoring der öffentlichen Gesundheit, aber auch die Durchführung von Studien und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen und Leitlinien für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt uns einmal, was das eigentlich soll.
Weshalb brauchen wir ein neues Institut für öffentliche Gesundheit? Weshalb brauchen wir ein Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung Medizin, kurz BIPAM? Welches Problem soll gelöst werden durch eine neue Bundesbehörde? Nun, um es kurz zu fassen, der Grund ist, die Lebenserwartung bei uns ist niedriger als in fast allen Ländern in Westeuropa. Wir haben die zweitniedrigste Lebenserwartung in Westeuropa bei Frauen und die niedrigste bei Männern. Und der Unterschied zu den Ländern an der Spitze wird größer. Wir haben darüber hinaus auch das Problem, dass die Lebenserwartungsunterschiede zwischen Arm und Reich bei uns besonders ausgeprägt sind. In Deutschland sterben ärmere Frauen 6 Jahre früher als einkommensstärkere Frauen. Und bei Männern ist der Abstand 8 Jahre. Wir verlieren die Lebenserwartung bei im Wesentlichen 3 Krankheitsgruppen. Wir könnten unter optimalen Bedingungen 40% der Krebserkrankungen durch Vorbeugung verhindern. Wir könnten über 80% der schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Todesfolge idealerweise verhindern. Und wir könnten 20%, vielleicht sogar 30% der Demenzerkrankungen könnten wir verhindern. Ich will hier nur kurz zusammenfassen, worum es geht. Wir haben derzeit bereits gute Daten für diese Erkrankungen, die ich eben beschrieben habe, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, auch Demenz. Die werden vom Robert-Koch-Institut ausgewertet und zusammengetragen, aber sie kommen oft in der Kommune nicht an. In der Kommune ist der öffentliche Gesundheitsdienst, aber er kann oft auf diese Daten nicht zurückgreifen. Und die BZGA macht eine gute Kommunikationsarbeit, ist aber weder in den Kommunen verankert, noch hat sie den Zugriff auf diese Daten. Somit mit dem neuen Institut bringen wir die 3 Dinge zusammen. Die Daten und die Studien des Robert-Koch-Institutes, die Aufklärungsarbeit der BZGA und den Zugang der Daten und der Kommunikation in die Kommunen durch den ÖGD. Somit dieser Dreiklang wird es erreichen, dass wir bestehende Ressourcen viel besser nutzen können.
BZGA steht für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ja momentan noch zuständig ist für Präventionskampagnen, Aufklärungskampagnen und dafür Informationen zu Gesundheitsthemen bereitzustellen. Diese BZGA soll in dem neuen Institut komplett aufgehen, das wandert also alles rüber. Und aus dem Robert-Koch-Institut, aus dem RKI, sollen auch ein paar Aufgaben rausgelöst und an das BIPAM übertragen werden. Wir haben es hier also mit einer Umstrukturierung zu tun, die den gesamten Bereich der öffentlichen Gesundheit, für den der Bund zuständig ist, besser und effizienter aufstellen soll. Laut der Gesetzesbegründung sollen da auch sehr viele Erfahrungen aus der Corona-Pandemie eingeflossen sein. Nun denn, Georg Kippels von der Union war da eher skeptisch, ob diese Umstrukturierung wirklich so zielführend ist.
Sie reißen aus dem RKI die wichtige Abteilung 2 heraus, Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring. Und hier kommt eine künstliche Trennung zwischen den nicht übertragbaren und den übertragbaren Krankheiten zustande. Auch da ist die gesamte Fachwelt der Meinung, dass hieraus kein Nutzen entsteht. Im Gegenteil, es könnte die Tätigkeit hemmen, es könnte Doppelbearbeitung entstehen und vor allen Dingen wird verkannt, dass viele Krankheiten übertragbar und nicht übertragbar durchaus in einem inneren Zusammenhang stehen. So sind zum Beispiel Diabetiker an nicht übertragbarer Krankheit erkannt, viel stärker Infektionserkrankungen ausgesetzt. Und diese Verbindung muss beschrieben werden.
Diese ganze Trennung von Aufgaben zwischen dem neuen BIPAM und dem RKI finde ich auch ein bisschen wirr, ehrlich gesagt. Es ist wohl tatsächlich so, dass das BIPAM dann für nicht übertragbare Krankheiten zuständig sein soll, das RKI weiterhin für übertragbare Krankheiten. Deswegen wandert zum Beispiel das Bundeskrebsdatenregister rüber in das BIPAM. Das BIPAM soll aber auch epidemiologische Forschung betreiben, soweit nicht das RKI zuständig ist. Ich bin nicht so sicher, ob man das überhaupt so sauber trennen kann und auch wo da der Nutzen sein soll, erschließt sich mir gerade noch nicht so ganz. Da bin ich ganz bei Herrn Kippels. Der hatte übrigens auch noch so ein paar Fragezeichen, was die Finanzierung angeht. Und sein Fazit war dann auch eher ernüchternd.
Ja, und der letzte Punkt, die finanzielle Ausstattung. Im Gesetz haben wir noch nichts dazu gehört. Heute Morgen im Ausschuss sind Sie dazu befragt worden. Sie haben dazu vorgetragen, dass dieser Titel noch nicht budgetreif war. Naja, der Gedanke ist ja schon etwas länger in der Welt und die Absicht, das Gesetz einzubringen, ist jetzt auch nicht aus heiterem Himmel hier ins Parlament heruntergefallen. Also insofern fehlt es für die Inkraftsetzung zum 01.01.2025 doch ganz erheblich an finanziellen Mitteln, sowohl für die Einrichtung als auch für die dauerhafte Aufnahme der Arbeit. Schlussbemerkung, wenn dieses Gesetz die Lösung des Problems ist, dann hätte ich gern das Problem wieder zurück. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Was die Finanzierung angeht, hat er recht. In dem Regierungsentwurf für den Haushalt 25 ist für das BIPAM noch keine Position vorgesehen. Wir können wohl davon ausgehen, dass wenn die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung komplett in dem neuen Institut aufgehen soll, dass dann diese Haushaltspositionen einfach umdeklariert werden. Das ist der eine Teil. Wenn jetzt aber auch noch Aufgaben aus dem RKI rüberwandern sollen und es soll ja eine ganze Abteilung mit Personal in das BIPAM übergehen, dann muss das ja irgendwie auch noch rausgelöst werden, so kostentechnisch. Das ist aber noch nicht passiert, das wird jetzt vom Gesundheitsministerium an den Bundestag delegiert. Aber gut, der ist ja auch der Haushaltsgesetzgeber, das ist Ihnen ja auch immer sehr wichtig. Ein letzter Punkt, den ich ein bisschen unterdiskutiert fand, ist die Frage, ob diese Lösung hier überhaupt zur Problembeschreibung passt. Wir hören mal Katrin Vogler von der Gruppe Die Linke.
Aber mit diesem Gesetzentwurf werfen Sie einfach alle Erkenntnisse der letzten 50 Jahre über Bord. Öffentliche Gesundheitsförderung ist eben kein rein medizinisch-naturwissenschaftliches Problem, sondern eine soziale Frage, wie die Kollegin ja auch richtig ausgeführt hat. Dass Männer aus der untersten Einkommensgruppe in Deutschland durchschnittlich 8,6 Jahre eher sterben als diejenigen aus der höchsten Einkommensgruppe, das ist lange bekannt und wird viel zu wenig angegangen. Schon bei Kindern und Jugendlichen finden sich deutliche Unterschiede im Gesundheitszustand. Die Lebensverhältnisse, die haben also massiven Einfluss auf die Gesundheit der Menschen. Und das ist wissenschaftlicher Konsens.
Das ist ein Punkt, der kam mir in der ganzen Debatte viel zu wenig vor. Es wurde in vielen Reden die gleiche Herleitung gemacht, die wir eben auch von Herrn Lauterbach gehört haben. Die Lebenserwartung von ärmeren Menschen ist deutlich niedriger, also brauchen wir mehr Prävention. Und kaum jemand hat nochmal andere Handlungsmöglichkeiten in den Raum geworfen und mal gesagt, ja, also wenn wir sagen, die Problembeschreibung ist, ärmere Menschen haben eine geringere Lebenserwartung, dann tun wir vielleicht auch was dafür, dass sie nicht mehr so arm sind. Aber man kann natürlich auch ein neues Institut gründen, ist auch eine Option.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 31, erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes.
Die letzte Debatte, über die ich gerne ein bisschen sprechen möchte, war gar nicht so wirklich eine Debatte, denn das war der letzte Tagesordnungspunkt am Donnerstagabend um 11:20. Und das ist dann schon die Uhrzeit, wo die meisten Abgeordneten ihre Rede nicht mehr mündlich halten, sondern schriftlich zu Protokoll geben. Das heißt, tatsächlich gesprochen haben nur 2 Abgeordnete und davon hat nur eine meine Qualitätskriterien für Einspieler erreicht. Der andere hat nur Videomaterial für TikTok produziert. Bevor wir da aber reinhören, worum geht's eigentlich? Hinter diesem nicht besonders aufregenden Titel Änderung des Regionalisierungsgesetzes versteckt sich seit einigen Jahren das Thema Finanzierung des Deutschlandtickets. Dieses Regionalisierungsgesetz ist halt dazu da, Geld zwischen Bund und Ländern hin und her zu verteilen, um eine ausreichende Versorgung mit öffentlichem Nahverkehr sicherzustellen. Und da ist seit der Einführung auch die Finanzierung des Deutschlandtickets geregelt. Und die war ja leider in den letzten Wochen wieder sehr stark in der Diskussion. Was genau, berichtet uns Nike Slavik von den Grünen.
58 Euro, also plus 18,3% soll das Deutschlandticket ab 2025 kosten. So haben es jedenfalls die VerkehrsministerInnen der Länder am Montag beschlossen. Das ist bitter, zumal es auch keine Verbesserung im Angebot des Abos geben soll.
In diesem Gesetzentwurf geht es jetzt noch nicht darum, diese Erhöhung umzusetzen. Dafür ist die noch viel zu frisch. Sondern hier geht es darum, die Einigung zwischen Bund und Ländern vom 6. November 2023 umzusetzen. Damals ging es um die Finanzierung für dieses Jahr. Und Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, dass einmal die Zuschüsse der Länder zum Deutschlandticket auf 1,5 Milliarden gedeckelt werden und dass es den Ländern ermöglicht werden soll, Ausgabereste aus 2023 für die Finanzierung zu nutzen. Also Geld, das eingeplant, aber nicht ausgegeben wurde. Im Gegenzug quasi wird dem Bund ermöglicht, erstmal 350 Millionen Euro zurückzuhalten, solange bis die Länder nachgewiesen haben, dass sie diese Ausgabereste auch tatsächlich verbraucht haben. Wenn das passiert ist, sollen im übernächsten Jahr diese 350 Millionen ausgezahlt werden. Wenn ich das richtig durchblickt habe, soll das wohl im Wesentlichen den Bundeshaushalt für 25 entlasten, denn das Geld muss ja dann erst von der nächsten Bundesregierung für 26 aufgetrieben werden. Diese ganze Finanzierungssache zwischen Bund und Ländern ist aber grundsätzlich nicht immer so ganz einfach zu verstehen. Ich habe euch mal zwei Artikel verlinkt, die das nochmal ein bisschen besser erklären. Das alles sichert aber auf jeden Fall wieder nur die Finanzierung für dieses Jahr. An der Finanzierung für die nächsten Jahre stehen immer noch jede Menge Fragezeichen. Es gibt jetzt diesen Beschluss der Länder, den Preis auf 58 Euro zu erhöhen. Die komplette Finanzierung für die nächsten folgenden Jahre ist damit aber auch noch nicht gesichert. Und mit Ausbau des Angebots haben wir noch gar nicht angefangen. So, und jetzt mal so unter uns. Ich finde ja die ganze Frage falsch gestellt. Ich persönlich halte das Deutschlandticket ja für die größte Errungenschaft seit Erfindung des Rades. Na, ungefähr. Und ja, das Angebot kann doch nicht mithalten. Und ja, der Preis ist auch diskussionswürdig. Aber jetzt mal so als reines theoretisches Grundkonzept, das ist in meinen Augen wirklich etwas, was uns als Gesellschaft einen großen Schritt nach vorne bringt. Weil es einfach die Weiche stellt in eine neue Richtung. Weg vom Individualverkehr, weg von jeder fährt in seiner eigenen tonnenschweren Metallbox durch die Gegend, hin zu, es gibt ein großes, breites Netz an Mobilitätsoptionen und jeder kann das einfach benutzen, ohne sich groß Gedanken drüber zu machen. Wie gesagt, wenn das Angebot mithalten kann, ich bin hier rein auf der theoretischen Ebene. Sowas wie das Deutschlandticket ermöglicht dann eben auch Mobilität und Teilhabe, auch für Menschen, denen ein Auto nicht zur Verfügung steht. Kinder und Jugendliche, ältere, gebrechliche Menschen, Menschen, die körperlich nicht in der Lage sind, ein Auto zu führen. Menschen, die sich ein Auto nicht leisten können. Menschen, die einfach nicht Auto fahren wollen. Ich weiß, absurde Idee, aber kommt vor. Also für mich ist das einfach ein Schlüsselelement der öffentlichen Infrastruktur und das muss einfach gestellt werden. Punkt. Man kann das natürlich anders sehen. Man kann auch absolut der Meinung sein, nee, das muss mindestens kostendeckend arbeiten, weil wir brauchen das Geld für andere Dinge. Das ist eine völlig legitime Position, aber sehe ich halt anders. Und immer wenn es dann um die Kosten geht und um die Frage, wie sollen wir das denn finanzieren, dann ist ja sonst immer der Moment gekommen, wo ich die Liste vom Umweltbundesamt mit den klimaschädlichen Subventionen rauskrame. Musste ich diesmal gar nicht, hat Frau Slavik für mich gemacht.
Gäbe es Alternativen zur Preiserhöhung im nächsten Jahr? Ja, klimaschädliche Subventionen abschaffen und das Deutschlandticket gut ausfinanzieren. Obwohl die Klimakrise eskaliert, steckt Deutschland weiterhin Milliarden in die Subvention fossiler Energieträger. Im Dienstwagenprivileg, also einer Steuervergünstigung, Firmenautos anzuschaffen, versenken wir jährlich 6 Milliarden. In der Subvention von Kerosin 8,3 Milliarden. In der Subvention von Diesel 8,2 Milliarden. Das Dieselprivileg abzuschaffen, würde den Liter Diesel 18 Cent teurer machen. Wäre es wirklich so falsch, ein paar hundert Millionen hiervon abzuschichten, um das Deutschlandticket von einem fast 20-prozentigen Preissprung zu bewahren?
Ich könnte schwören, ich habe im Hintergrund die Schnappatmung von Lindner und Wissing gehört. Okay, ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir hier über die Finanzierung des Deutschlandtickets sprechen. Das Thema wird uns sicher noch ganz lange begleiten. Für heute soll es das aber gewesen sein. Und damit kommen wir zu den weiteren Gesetzen, über die in dieser Woche abgestimmt wurde. Es ist nur eine Handvoll, ganz entspannt. Und wir starten mal wieder mit einem ganz wundervollen deutschen Kofferwort, nämlich dem Schrottimmobilienmissbrauchsbekämpfungsgesetz. Das ist mal wieder so ein Thema, mit dem hätte ich mich gerne etwas intensiver beschäftigt. Das betrifft ein Problem, von dem ich nicht wusste, dass es existiert. Ich meine das auch gar nicht sarkastisch. Ich wusste wirklich nicht, dass es dieses Problem gibt. Es geht hier um ein kriminelles Geschäftsmodell im Bereich Immobilien. Das funktioniert so, dass jemand eine abrissreife Immobilie, also eine Schrottimmobilie, in einer Zwangsversteigerung erwirbt oder scheinbar erwirbt, das Ding dann aber gar nicht voll bezahlt, sondern nur die 10% Sicherheitsleistung, die man bei einer Zwangsversteigerung hinterlegen muss, um überhaupt teilnehmen zu können. Den restlichen Kaufpreis zahlen sie dann aber einfach nicht. Der Verkäufer kann dann zwar dagegen klagen, häufig stecken die aber irgendwie unter einer Decke wohl. Und selbst wenn, dauert sowas natürlich auch wieder Monate oder Jahre. In der Zwischenzeit wird der Kasten dann vermietet an Leute, die auf dem normalen Wohnungsmarkt, sage ich mal, häufig diskriminiert werden. Da werden dann also Notlagen ausgenutzt, teilweise auf mehreren Ebenen, wenn der Verkäufer eben kein Komplize ist. Dem möchte das Justizministerium jetzt einen Riegel vorschieben. Deswegen werden den Kommunen mehr Möglichkeiten gegeben, in solchen Fällen einen Antrag auf Zwangsverwaltung zu stellen. Zwangsverwaltung bedeutet, dass ein Gericht entscheidet, die Verwaltung der Immobilie einem Verwaltungsunternehmen zu übertragen. Und dann fließen die Mieteinnahmen nicht direkt an den scheinbaren Käufer, sondern an diese Hausverwaltung. Und die zahlen das erst aus, wenn der volle Kaufpreis bezahlt wurde. Dadurch soll sich dann dieses ganze Geschäftsmodell nicht mehr rechnen. Ich verlinke euch nochmal einen Artikel aus der Taz, der das sehr viel ausführlicher erklärt. Das war jetzt nur die ganz kurze Kurzfassung. Fand ich wirklich ein spannendes Thema. Ihr habt doch bestimmt bei der Masse an anderen Gesetzen nicht geglaubt, dass wir eine trojanerfreie Folge haben, oder? Nein. Der Rechtsausschuss hat hier noch zwei Änderungen am 4. Sozialgesetzbuch eingebaut, die ich nicht so wirklich erklären kann. Deswegen nenne ich euch hauptsächlich die Suchbegriffe. Es geht um die Berechnung von Durchschnittsentgelten und die Berechnung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung. Da gibt es einfach Berechnungsgrundlagen und da wird was geändert. Also wer sich damit auskennt, gerne nochmal reinschauen. Ach, und wenn das was Gravierendes ist, auch bitte gerne in die Kommentare schreiben. Danke. Weiter geht's mit dem Gesetz zur Einführung eines Leitentscheidungsverfahrens beim Bundesgerichtshof. Auch schon wieder so ein spannendes Thema. Hier geht's um Gerichtsfälle, die beim Bundesgerichtshof vorliegen. Und zwar um sogenannte Massenverfahren, also Verfahren oder Fälle, bei denen eine große Anzahl von Leuten entweder unabhängig voneinander oder auch koordiniert eine Klage eingereicht haben und damit bis vor den BGH gezogen sind. Als Beispiel wird da oft der VW-Dieselskandal genannt oder auch Massenklagen gegen unzulässige Klauseln von Fitnessstudios. Halt Fälle, bei denen es sehr, sehr viele KlägerInnen gibt. Bisher musste dann der Bundesgerichtshof jede dieser Klagen einzeln behandeln, was entsprechend lange dauert, sowohl für das Gericht als auch für die Klagenden. Durch dieses Konzept der Leitentscheidungsverfahren kann jetzt der Bundesgerichtshof aus diesen ganzen verschiedenen Verfahren eins auswählen, das sich besonders gut eignet, um sozusagen für alle sprechen zu können, das dann zu einem Leitentscheidungsverfahren erklären. Dann wird nur über dieses eine Verfahren entschieden, das gilt dann auch für alle anderen zu demselben Sachverhalt. Das ist zumindest grob die Idee, wie ich es jetzt verstanden habe. Das ist mit diesem Gesetz jetzt eingeführt worden. Ursprünglich wollte übrigens das Justizministerium hier noch einen Trojaner anhängen, also Trojaner mit Ansage sozusagen. Das hatten sie sogar auf einer eigenen Vorhabenseite veröffentlicht, auch schon im Dezember 23. So, jetzt ist das aber gar nicht passiert. Und jetzt frage ich mich natürlich, wo denn dieser Trojaner abgeblieben ist. Ist der gecancelt? Ist der woanders untergekommen? Kommt der noch? Jetzt habe ich einen Trojaner verloren. Und das Ding ist, das ist eine Maßnahme aus dieser sogenannten Wachstumsinitiative. Das ist groß angekündigt. Ich hatte das hier in Folge 34 beim Bürokratieentlastungsgesetz schon mal erzählt. Also der muss irgendwo sein. Ich muss nächste Woche nochmal alles absuchen und gucken, ob ich den irgendwo finde. Ich werde das nachreichen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Wir haben noch das Gesetz zur Korrektur schwebender Änderungen im Passgesetz, im Personalausweisgesetz und im EID-Kartegesetz. Das ist ein, ich möchte sagen, Aufräumgesetz. Denn hier sieht man ganz gut, wie sehr man mit diesem Prinzip von Artikelgesetzen, also wir ändern Gesetze nicht, indem wir das Gesetz neu schreiben, sondern indem wir ein Gesetz schreiben, in dem steht, in Paragraph X Absatz Y wird das Komma durch einen Punkt ersetzt. Und hier sieht man mal, wie sehr man sich mit sowas ein Bein stellen kann. Denn im Laufe der Jahre ist in diesen besagten Gesetzen, Passgesetz, Personalausweisgesetz, EID-Kartegesetz, durch verschiedene Änderungen aus verschiedenen Artikelgesetzen so ein bisschen Chaos entstanden. Da laufen jetzt Verweise ins Leere, Absatznummern wurden doppelt vergeben oder vergessen, sodass da jetzt eine Lücke ist. Und dieses Gesetz heute soll das einfach nur gerade ziehen. Also es ändert sich inhaltlich nichts an der Gesetzeslage, es wird einfach nur aufgeräumt. Zu guter Letzt haben wir noch die Verabschiedung des IT-Änderungsstaatsvertrags. Das ist ein Vertrag zwischen dem Bund und den Bundesländern über die Zusammenarbeit dieser ganzen öffentlichen Verwaltungsinstanzen im IT-Bereich. Darin wurden jetzt nochmal, so heißt es, die Kompetenzen des IT-Planungsrats und der föderalen IT-Kooperation, kurz FITCO, gestärkt. Insgesamt sollen auch hiermit noch Vereinbarungen umgesetzt werden, die im November 23 zwischen Bund und Ländern geschlossen wurden. So, das waren sie auch schon, unsere Abstimmungen. Und dann haben wir noch eine lange, lange Liste von Gesetzen, die in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen wurden. Was war sonst noch? Ich versuche, sie ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben das Filmförderungsgesetz, das SGB III-Modernisierungsgesetz, eine Änderung der Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung, das erste und das zweite Jahressteuergesetz 2024, das Gesetz zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven, ein Gesetz zur Modernisierung und Bürokratieabbau im Strom- und Energiesteuerrecht, eine Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes, das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums, die dritte Änderung des Bundesmeldegesetzes, das Gesetz zur Änderung der Höhverordnung, die Richtlinie zur Einführung der Nachhaltigkeitsberichterstattung, ein Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für SED-Opfer, eine Änderung des Kulturgutschutzgesetzes, die Neuordnung des Wehrdisziplinarrechts, eine Änderung des Soldatenentschädigungsgesetzes und des Soldatenversorgungsrechts, die Umsetzung der RED-III-Richtlinie im Bereich erneuerbare Energien, eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Irak, eine Änderung des Abkommens über die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und 4 verschiedene Wirtschaftspartnerabkommen mit Ghana, Zentralafrika, Côte d'Ivoire und den SADC-WPA-Staaten. Muss ich auch noch googeln. Und dann noch 4 schon ältere Gesetzentwürfe der AfD, nämlich 2 Änderungen im Infektionsschutzgesetz, eine Änderung des Strafgesetzbuches und ein Gesetz zur Einführung einer Entschädigungsregelung für präventive Betriebsschließungen. Außerdem gab es noch eine vereinbarte Debatte zum 3. Jahrestag der Evakuierungsmission aus Afghanistan. Personelle Veränderungen oder Immunitätsaufhebung gab es nicht. Damit sind wir also schon am Schluss unserer heutigen Tagesordnung und kommen direkt zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche. Die startet am 9. Oktober und verglichen mit dieser Woche ist die Tagesordnung fast noch ein bisschen übersichtlich. Ich bin aber sehr sicher, dass das nicht lange so bleibt, sondern dass das eher darauf hindeutet, dass noch sehr, sehr viele zweite und dritte Lesungen dazukommen werden. Wir nähern uns ja dem Jahresende und sehr viele Vorhaben sollen entweder zu 25 starten oder in 24 umgesetzt werden. Und wenn ich mal in die Liste der Ausschussberatung reinschaue, allein an Vorhaben der Bundesregierung hängen noch über 50 in der Ausschussberatung. Also da kommt auf jeden Fall noch was. Aber auch jetzt stehen schon sehr viele spannende Sachen auf der Tagesordnung. Ich freue mich schon auf die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie, da geht es um Cybersicherheit. Auch interessant wird natürlich das Beschleunigungsgesetz für den Netzausbau, sprich Thema Internetversorgung. Und sehr, sehr gespannt bin ich auch auf die Debatte zu einem gemeinsamen Entwurf der Regierungsfraktion, der Union und dem fraktionslosen SSW-Abgeordneten Stefan Seidler. Da geht es darum, die Rechtsgrundlage für das Bundesverfassungsgericht zu ändern. Dafür soll sowohl das Bundesverfassungsgerichtsgesetz als auch das Grundgesetz geändert werden. Das verspricht auf jeden Fall eine sehr interessante Debatte zu werden. Das alles gibt's also in 2 Wochen. Vorher hören wir uns aber schon wieder zu einer neuen Folge der Parlaments-Preview, denn auch im September sind noch einige Referentenentwürfe mehr oder weniger öffentlich geworden, die wir uns auf jeden Fall schon mal angucken sollten. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähl doch einfach ein paar anderen Leuten davon. Hinterlass mir vielleicht eine Bewertung in irgendeinem Podcast-Portal. Und wenn es dir möglich ist, dann schau doch einmal unter parlamentsrevue.de/support vorbei. Da findest du noch mehr Möglichkeiten, diesen Podcast zu unterstützen. In jedem Fall sage ich aber herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis bald und seht ho.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Mittwoch, den 9. Oktober 2024, 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis dahin. Danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns durch diese Woche begleitet haben. Und nehmen Sie bitte alle Ihre Papiere mit.